jetzt nochmal, warum ich glaube, ja. Und das ist ganz gut, wenn man sich über so grundlegende Themen mal Gedanken macht, ne? Wir sind ja alle zusammen als Gläubige, aber nochmal ab und zu auf den Punkt zu bringen, warum glaube ich? Also für mich zumindest ist das hilfreich. So, ich habe mehrere Punkte, warum ich glaube. Der erste Punkt an erster Stelle ist mir auch der wichtigste, weil Gott mich liebt. Ihr kennt die Bibelstelle aus Lukas Kapitel 3, wo Jesus getauft wird und dann geht der Himmel auf, es kommt eine Stimme aus dem Himmel, dies ist mein geliebter Sohn, der mir gefällt. Und dann heißt es da, der Heilige Geist kommt in leiblicher Gestalt herab auf Jesus wie eine Taube. Ich glaube, dass Gott, als diese Stimme aus dem Himmel kam und sagt, das ist Jesus, mein Sohn, den ich liebe, dass das nicht nur eine reine Message auf Informationsebene war, sondern ich glaube, dass da mehr mitgekommen ist. Denn der Heilige Geist ist es, der die Liebe Gottes übermittelt. Das steht auch in Römer 5, Kapitel 5. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Und so glaube ich, dass Jesus Christus in dem Moment, als er aus der Taufe auferstanden ist, da am Jordan, die Liebe Gottes akustisch mitbekommen hat, aber auch in seinem Innern, dass er sie gefühlt hat, dass der Heilige Geist ihn erfüllt hat und dass er wusste, ja, mein Vater im Himmel liebt mich. Warum sage ich das hier? Weil mir das auch so ergangen ist. Nicht mit einer Stimme aus dem Himmel, nicht mit einer Taube, die auf mir gelandet ist, aber ich habe es erlebt, dass die Liebe Gottes mich erfüllt hat. Und das war nicht nur ein Gefühl oder eine Stimmung, sondern ich habe das körperlich gemerkt, hier so im Brustbereich. Ich habe das schon mal erzählt hier. Ich war auf einem Spaziergang unterwegs über die Felder und dann plötzlich kam so die Liebe Gottes, hat mich erfüllt und das war so schön. Das waren nur wenige Minuten, aber ich hätte mir gewünscht, das hätte immer so angehalten. Und ich habe nachher Gott auch gefragt, wie können wir denn machen, dass das immer so weitergeht? Aber ich habe jetzt nicht die Lösung dafür gefunden, nicht die Antwort. Aber die Liebe Gottes hat mich erfüllt. Das heißt, wenn ich sage, ich glaube an Gott, weil er mich liebt, dann ist das nicht nur, weil ich das in der Bibel gelesen habe, sondern weil es mir passiert ist, weil ich es gespürt habe. Ein persönliches Erlebnis. Und das kann mir keiner mehr nehmen. Es gibt Wahrheiten Gottes, die muss ich mir immer wieder vor Augen führen, indem ich sie lese, indem ich sie laut ausspreche und so füttere ich mein Denken. Aber die Liebe Gottes, die ist da, die ist verankert. Darauf kann ich aufbauen. Das geht auch ohne Verstandesfunktion. Der zweite Punkt, warum ich glaube, ist, weil Gott mich befreit. Und zwar durch sein Wort. Gottes Wort hat Auswirkungen. Es ist nicht nur uns gegeben, damit wir es lesen und lernen über Gott und lernen, unseren Lebensweg zu gehen, sondern Gottes Wort hat Auswirkungen, wenn es ausgesprochen wird oder wenn es ins Herz fällt. Mir ist das einmal passiert, und zwar gibt es einen Bibelvers, 1. Korinther 6, Vers 19. Da steht, wisst ihr nicht, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Das habe ich gelesen in einem Buch von Walter Heidenreich und dann stockte ich an der Stelle da und sagte, ja, der Heilige Geist will in mir wohnen, er will sich in mir wohlfühlen, also kann ich nicht so weiterleben. Meine Sache damals, auf die ich nicht so stolz war, war halt, dass ich noch am Rauchen war und ich habe oft mit dem Rauchen aufgehört, fast jeden Abend. Aber es ging nicht richtig weg. Und dann war es weg. Dieses Wort Gottes fiel so klar in mein Herz, dass es weg war. Kein Schmacht, keine Anstrengung. Das ist jetzt schon über 30 Jahre her. Nie wieder eine Versuchung in der Richtung. Und Gottes Wort wirkt einfach. Es hat mich befreit in diesem Punkt. Gott hat mich noch in mehr Punkten befreit, aber das ist so der markanteste, den ich hier erzählen möchte. Auch interessant, vor 2 Jahren habe ich jemanden kennengelernt, dem ist es genauso gegangen. Mit demselben Bibelvers ist konnte sie mit dem Rauchen aufhören. Vielleicht für alle von euch, die noch rauchen und aufhören möchten, das war es 1. Korinther 6, Vers 19. Aber manchmal braucht es auch eine besondere Situation, ne? Wir alle haben schon viel Bibel gelesen und dann gibt es besondere Situationen, dann fällt ein Bibelvers besonders ins Herz, dann wirkt er anders, als wenn ich ihn immer wieder lebe. Das ist nicht machbar oder ich weiß nicht, wie das geht. Der dritte Punkt, warum glaube ich? Weil Gott mir vergibt. Gott ist gnädig, Gott ist barmherzig, das kam auch schon vor heute Morgen hier im Gottesdienst. Und er vergibt auch gerne, aber ist Vergebung auch spürbar, auch messbar? Ja, weil sich durch Vergebung etwas verändert in meinem Inneren. Ich habe mehrmals erlebt, dass Menschen mir die Vergebung Gottes zugesprochen haben. Also nicht in dem Sinn von ich vergebe dir, sondern im Sinn von Gott vergibt dir. Dass also ein Mensch zu mir spricht und das Wort Gottes wiederholt. Und in diesen Momenten ist Veränderung passiert. Und zwar hauptsächlich zwei Dinge. Das erste, es ist Leichtigkeit eingetreten bei mir, so wie wenn Lasten abfallen. Wenn man irgendwas auf der Schulter trägt und es macht keinen Spaß, dann fällt das ab. Ich wurde fröhlicher. Das ist mir passiert. Und das Zweite, was mir passiert ist, nicht jedes Mal, aber auch mehrere Male, mein Fehlverhalten, was mir vergeben wird, hat keine Macht mehr. Das hört auch auf. Das ist auch eine Veränderung, die ich merke. Das war ganz erstaunlich. Manchmal habe ich das auch erst nach einer Weile gemerkt. Aber ja, auch sowas passiert. Es hat die Macht verloren. Wenn Vergebung da ist, dann verliert das Böse seine Macht. Das ist auch eine Art von Befreiung. Das vierte ist, warum ich glaube, weil Gott zu mir spricht. Gott hat mehrere Kanäle, wie er zu mir spricht. Ein Kanal ist durch Träume. Nicht alle Träume sind von Gott, die ich habe, ist auch viel Durcheinander dabei, aber einige. Und darum ist es gut für mich, wenn ich ab und zu mal Träume mit geistlich reifen Menschen durchspreche, denn dann erfahre ich noch andere Aspekte, auf die ich vielleicht nicht so komme. Und besteht ja immer die Gefahr, wenn ich mich in meinen eigenen Denkkreisen nur bewege, dass da nichts Neues hinzukommt. Aber Gott stupst Sachen an und darum ist das hilfreich, wenn ich da auch mit anderen Menschen drüber spreche. Durch Träume gibt mir Gott Hinweise, auf welche Themen er bei mir in den Fokus rücken möchte, wo er mich anstupsen will. Themen, um die ich mich kümmern soll. Neulich, vor wenigen Wochen, hatte ich einen Traum, da ging es um das Verhältnis zwischen Herz und Verstand. Wie ich immer dazwischen hin und her pendle und die richtige Türe finde und doch irgendwie nicht weiterkomme und so. Ja, und da hat Gott mich darauf hingewiesen, mich mehr mit dem Thema zu beschäftigen und ja, auch einen Ansatz von einer Lösung gegeben. Sowas habe ich da im Traum bekommen. Ein zweiter Kanal, wie Gott zu mir spricht, sind Gedanken in der Nacht. Das sind jetzt keine Träume. Bei Träumen ist ja eher so, dass irgendwas wild durcheinander wirkt, was man irgendwie kennt, aber in der Kombination noch nicht gesehen hat. Nein, wenn ich Gedanken in der Nacht habe, das ist meistens morgens zwischen 5 und 6 Uhr, also kurz bevor ich aufwache, dann sind das klare Gedanken. Da denkt etwas in mir. Aber die Tiefe der Gedanken ist so, dass ich nicht sagen kann, es sind meine Gedanken. Ich denke da nicht vor mich hin, sondern meine Interpretation ist, Gott denkt in mir und er gibt mir Einsichten in Dinge, er holt Dinge von unten hervor, die lange vergraben sind, auf die ich durch mein Denken allein gar nicht kommen könnte. Und diese Wachgedanken frühmorgens, die fördern halt solche Sachen hervor. Vor wenigen Wochen habe ich Gott intensiv um Zugang zu meinem Herzen gebeten. Und darauf bekam ich dann solche Nachtgedanken, wo Gott mich hingewiesen hat auf eine Situation in meiner Kindheit oder Jugend, wo ich mein Herz verschlossen habe. Da wäre ich durch Nachdenken nicht drauf gekommen. Aber ich bin Gott dankbar für den Hinweis, dass er Sachen nach oben fördert und ich dann damit umgehen kann. Manchmal sortiert Gott mein Innenleben neu und gibt mir einen kleinen Einblick, was da alles noch verborgen ist. Gerade in dem Maße, so wie ich es vertragen kann. Ein dritter Kanal, wie Gott zu mir spricht, ist durch Musik. Ich habe häufig Melodien im Kopf oder Fetzen von Liedern, die ich irgendwie so summe oder singe oder pfeife. Und ich merke das gar nicht. Ich mache das schon mein ganzes Leben, solange ich mich erinnern kann. Und dann pfeife ich irgendwas vor mich hin. Ich weiß das gar nicht. Und ab und zu stutze ich dann und mache mir mal bewusst, was ich da eigentlich gerade singe oder pfeife oder was. Und ich stelle häufig fest, dass da auch eine Message für mich drin ist in dem. Aber ich mache es ja unbewusst. Neulich hatte ich mehrere Tage lang die Melodie im Kopf von Gott ist gegenwärtig. Kennt ihr das? Das hatten wir hier im grünen Donnerstagsgottesdienst gehabt, ne? Gott ist gegenwärtig. Und dann nach ein paar Tagen bin ich dann drauf gekommen. Ja, Gott ist gegenwärtig. Ja, das ist wahr. Gott ist mit mir. Gott, ich bin nicht alleine. Gott hat versprochen, dass er seine Kinder nicht verlässt und nicht vergisst. Und das wurde mir nochmal so deutlich da. Und das fand ich sehr ermutigend. Aber es sind nicht nur geistliche Lieder, die ich so summe, pfeife oder wovon ich Liedfetzen im Kopf habe, sondern sind auch viele andere Sachen, die ich irgendwann im Leben abgespeichert habe. Und Gott bedient sich dann dieser Jukebox und bringt das Richtige raus. Vor 2 Monaten hatte ich morgens ein Lied vom Aufstehen an, Don't Stop Me Now, I'm Having a Good Time von Freddie Mercury. Don't stop me now, 'cause I'm having a good time. Und das war genau mein Gefühl an dem Morgen. Ich war guter Dinge, ich war voller Tatendrang, ich war, es begann ein guter Tag für mich und das habe ich dann und ich glaube, dass Gott das so transportiert. Ich glaube, dass der Heilige Geist in mir die Wahrnehmung meiner Seele fördert und das tut er durch Musik, weil, ja, Gott kennt mich, er weiß, dass ich auf Musik anspreche. Da habe ich irgendwie einen Nerv für. Warum ich glaube, ein weiterer Punkt, weil Gott gnädig mit mir ist. Ich habe schon vieles versemmelt in meinem Leben und wenn man was versemmelt, dann muss man im Allgemeinen dafür die Konsequenzen tragen. Konsequenzen tragen kann aber härter oder weicher ausfallen. Das ist nicht immer das Gleiche. Und seit 2 Jahren stelle ich fest, dass Gott einige der Konsequenzen meiner Fehler abmeldet. Es war im Frühjahr 2015, ziemlich genau vor 2 Jahren. Es war ein von mir verschuldeter Autounfall, aus dem ich sehr glimpflich rausgekommen bin. Ist nicht glimpflich im Sinne von körperlich, mir ist nichts passiert, aber das Ganze drum und dran mit Schaden und Polizei und Gericht und all dieses da. Und das war echt Gnade, das habe ich gespürt. Und als das vorbei war, ist das so, wie als wollte Gott zu mir sprechen, das ist Gnade, das hast du nicht verdient. Und das ging seitdem so weiter, seit 2 Jahren. Alle möglichen Gelegenheiten in der Familie, auf der Arbeit, in der Gemeinde, immer wieder stelle ich fest, ich habe irgendwas versemmelt, aber Gott ist gnädig. Vor einem halben Jahr haben wir hier, wie einige von euch wissen, einen 2. Beamer bestellt, damit wir an beiden Stellen einen haben können. Den habe ich im Internet bestellt. Die Firma gibt's aber gar nicht. Bin ich irgendeinem Betrüger aufgesessen. Jetzt verstehe ich auch, warum der so günstig war. Und ja, Geld war futsch. Nicht mal mein Geld. Es war Gemeindegeld, was durch euer Opfer zusammenkommt, ne? Und dann, natürlich haben wir dafür gebetet und nach ein paar Wochen wurde das Geld zurücküberwiesen. Das ist Gnade, das ist nicht normal. Und so habe ich ganz viele Sachen erlebt. Es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder macht Gott das erst seit 2 Jahren oder ich merke das erst seit 2 Jahren. Ich weiß es noch nicht. Und Gnade ist für mich praktizierte Liebe Gottes. Also bei Gnade kommt wirklich Liebe in der Tat im Erleben rüber. Und Gott lehrt mich dadurch 2 Sachen. Das erste ist, du kriegst es nicht alleine hin. Und das zweite ist, ich kann es, vertraue mir. Das ist immer wieder die Botschaft, die für mich bei solchen Gnadenerlebnissen rüberkommt. Und Gott versucht dadurch, mich immer wieder näher zu ihm zu bringen. Dass Stefan nicht wieder versucht, sein Leben selbst zu regeln. Was ja nicht immer gut klappt. Warum ich glaube, nächster und letzter Punkt, weil Gott mir meine Angst nimmt. Ich muss ehrlich sagen, ich habe das nicht häufig erlebt, dass Gott mir meine Angst nimmt, aber ich habe es erlebt und einmal so stark, dass ich das hier auch erwähnen möchte. Ich habe das hier auch schon mal erzählt, das war vor meiner Nierenoperation vor 9 Jahren. Ich hatte Angst vor den Voruntersuchungen. Ich hatte Angst vor der Operation. So ein Quatsch. Ich bin ja in Vollnarkose. Ich merke ja nichts. Ich hatte Angst vor dem Ergebnis, denn die Prognosen der Ärzte waren ja alle ein bösartiger Tumor. Und dann bin ich da ins Krankenhaus gegangen in Uerdingen, montags morgens. Und ja, gut, so Urologie ist nicht meine Lieblingsabteilung, besonders nicht, wenn es um mich geht. Aber okay, was sein muss, muss sein. Und dann wurde die Operation verschoben um einen Tag. Und dann wurde die Operation verschoben um noch einen Tag. Und es kann sogar noch ein dritter Tag gewesen sein, ich weiß es nicht mehr, weil die dann Notfälle reinbekommen haben, die eben wichtiger waren. Okay, also saß ich da im Krankenhaus und ich hatte nichts zu tun. Ich konnte nur lesen und beten, sonst konnte ich nichts machen. Und dafür habe ich die 3 Tage auch genutzt, nur gelesen und gebetet. Und ich habe gemerkt, wie ich in diesen 3 Tagen immer ruhiger wurde, sodass ich dann am Abend vor der Operation, ne, dann kriegt man nichts mehr zu essen und wird dann von denen irgendwie besonders behandelt, dann war ich richtig ruhig, ne, habe ich auch gesagt, so ruhig habe ich mich selten gefühlt. Alle Angst war weg. Und ich habe dann verstanden, warum der Operationstermin immer verschoben wurde, damit ich zur Ruhe komme, damit ich nicht in Angst da reingehe. Ich habe dabei gelernt, ich brauche meine Zeit. Ich komme nicht von 100 auf 0 mit Jesus, wenn ich mich ruhig hinsetze. Dafür ist mein Leben zu hektisch, glaube ich. Und dafür habe ich zu viele Gedanken, die rumschwirren. Aber Gott war in der Lage, mein aufgeregtes Herz zur Ruhe zu bringen. Und das war ein schönes Erlebnis. Alle die Punkte, die ich jetzt hier aufgeführt habe, warum ich glaube, sind übernatürlich. Die sind nicht machbar. Das sind auch keine Einbildung und keine Zufälle. Und das ist der Grund, warum ich glaube, weil Gott existiert und sich immer wieder zum Guten in mein Leben einmischt. Und diese Erfahrung kann mir keiner leben. Ich brauche nicht überzeugt zu werden, an Gott zu glauben, sondern ich glaube, weil ich weiß, dass er da ist und weil ich ihn erlebt habe.
Ja, vielen Dank, Stefan, dass du uns einen kleinen Einblick in dein Leben gegeben hast und ja auch so persönlich geworden bist, uns an deinen persönlichen Erfahrungen hast teilnehmen lassen. Jetzt darf ich euch den Jörn ankündigen.
Ja, warum ich glaube? Oder sollte ich fragen, warum glaube ich? Was hätte ich wohl früher gesagt? Natürlich glaube ich. Aber ist denn auch so gewesen? Fragt man sich da. In folgender Geschichte. In folgender Geschichte aus einem meiner Lieblingsbücher, das ist die 10-Sekunden-Regel, habe ich mich, wenn auch nicht genau, so doch etwas wiedergefunden, wenn man so respektiv guckt. Den Juni wurde ich offiziell ein Christ. In meinem Denken hatte ich die Aus-der-Hölle-Freikarte. Alles, was ich tun musste, war Gott zu lieben, was auch immer das hieß, andere zu lieben, regelmäßig zur Kirche gehen, einen Deckel auf die öffentlichen Sünden meines Lebens zu halten und zu beten. Ich bin in der Kirche aufgewachsen. Ich wusste, was mich erwartet und tat es. Ein beischer Christ mehr, der in der Kirchenbank geparkt ist und auf das wöchentliche Auffüllen wartet. Das ist so ein bisschen wie die beischen Forts, die vor der Tür standen früher. Ja, das geht so weiter. Ja, dem Autor in dieser Geschichte kam es infolge einer Krise dazu, dass er das überwinden musste. Und dann ging ein Licht auf. Es sind ja gerade Krisen, die uns im Glauben stärker machen und weiterbringen. Deshalb ist da dieses Punkt, Punkt, Punkt und Aber. Und wie ging es dann weiter? Ich fand nichts im Evangelium, das nur entfernt dem Plan, Kirche am Sonntag und Mittwoch, Glaube in die Bibel und diene in irgendeinem gemeinnützigen Komitee, entsprach. Tja, das war's dann wohl mit der Aus-der-Hölle-Freikarte. Und mit dem einfachen Plan des Lebens im Himmel. Aber was steht denn nun in Gottes Wort in der Bibel? ja, da stehen dann solche Sachen wie, tut wohl denen, die euch hassen. Verleugne dich selbst täglich. Ich kam nicht, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Aber ich sage, vergib 70 mal 7 mal. Wer der Erste sein will, der soll der Letzte sein. Niemand kann zwei Herren dienen. Gib dem, der dich bittet. Sorget nicht für den anderen Tag, also für den morgigen Tag. Man findet da sehr viele Verhaltenshinweise. Und die Bibel ist Gottes Wort. Sie gibt klare Auskunft, wie ich mich verhalten soll. Jesus kam, um zu dienen und ist am Kreuz für uns, also auch für mich, gestorben. Tja, wie war das nun aber bei mir? Warum glaube ich? Klar, es gab Krisen, starke Krisen, und diese haben meinen Glauben gefestigt. Aber so richtig kam es erst durch Gebet. Ja, in meinem Fall durch mehrere Nächte an Gebet über eine Woche in einem Gebetsraum. Nein, das ist nicht dieser Gebetsraum gewesen, der hier abgebildet ist. Der Gebetsraum, den ihr hier seht, ist der erste Gebetsraum von 24/7 Prayer, der damals aufgemacht wurde. Also in meinem Fall war es auch ein Gebetsraum, der nur einmal im Jahr existiert wurde, der immer nur für eine Woche aufgebaut wurde. Jedes Mal mit einem anderen Motto. Ja, ich habe natürlich auch zu Hause die Möglichkeit zu beten, ganz klar. Doch kann ich mir zu Hause nicht genauso einen Ort des Gebets machen. Deshalb wäre natürlich auch ein Gebetsraum hier in der Kirche schön. Damit ich mich räumlich von häuslichen Randbedingungen und Zwängen, Aufgaben lösen kann. Gedanklich wo ganz anders bin. Und nach einiger Zeit lässt sich dann die Nähe Gottes auch spüren. Ja, manche sollen ihn auch niesen gehört haben, wie hier groß steht. And then God sneezed. Ja, das kann ich von mir nun nicht sagen. Doch die Nähe Gottes, die ich erfuhr, war danach selbst für andere sichtbar. Als wenn ein Leuchten oder Energie von mir ausging. Das ist richtig. Leute, die mich kannten, haben gesagt, Jörn, das ist anders. Du strahlst plötzlich was aus. Also das ist ein Erlebnis, was ich jedem wünsche. Ja, klar, leider ist es auch nicht geblieben so. Hätte ich auch gern gehabt. Ich arbeite immer mal wieder dran. Warum ich glaube. An dieser Stelle möchte ich 4 Bibelstellen zitieren. Nur 4, weil mehr Zeit haben wir nicht. Bibelstellen, die Antwort auf meine Gebete für diese Andacht waren. Und mir, sobald ich sie hörte, den Blick auf diese Predigt geöffnet haben. Bibelstelle 1 aus dem 1. Samuel 16, in dem David zum König gesalbt wird. In Vers 7 lesen wir, ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Der Herr aber sieht das Herz an. Ich zweifle oft und sehe all meine Schwächen, aber der Herr sieht mein Herz. Die zweite Stelle, wir kennen sie alle. Der Psalm 23. Der gute Hirte. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen. Mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Denn du bist bei mir. Ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Ist das nicht wunderbar, dass der Herr immer bei mir ist? Natürlich auch bei euch. Und ich damit im Hause des Herrn bleibe? die dritte Bibelstelle steht im Epheserbrief 5 des Paulus und ermahnt uns, wach zu sein, sodass wir von Christus erleuchtet werden. Denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn, lebt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist, und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Deckt sie vielmehr auf. Denn was von ihnen heimlich getan wird, davon auch nur zu reden, ist schändlich. Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es, wacht auf, der du schläfst, oder wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Daher das Bild mit dem Licht. Ich bin wach. Und die vierte Stelle, Bibelstelle, ist die uns allen bekannte Heilung des Blindgeborenen. Denn durch Jesus können Blinde sehen. Daher möchte ich mit einem Vers des jetzt Sehenden aus diesem ganzen Kapitel abschließen. Das ist, der jetzt Sehende Geborene, der vorher Blindgeborene, fragt, wer er denn ist, wer ihn geheilt hat. Er aber sprach, Herr, ich glaube und bete ihn an. Das war der jetzt Sehende. Und da kann ich auch sagen, Herr, ich glaube und bete dich an.
Ja, sehr persönlich. Jede Geschichte ist anders und führt doch auf ein Ziel hinaus. Jesus öffnet seine Arme, sagt, komm. Und als letztes möchte ich die Ursel bitten. Danke.
Ja, jetzt muss ich erstmal mich sortieren. Ihr merkt das schon. Ich habe gelernt, ich muss unten drücken. Okay, ja, warum ich glaube. Ihr habt das gerade gemerkt. Es gibt auf diese Aussage, warum ich glaube, nicht nur eine Antwort. Und es ging mir persönlich so, dass ich selber entdeckt habe bei der Vorbereitung, nicht nur eine Antwort, wenn ich jetzt hier stehe und sage, warum ich glaube. Ich habe mich aber gleich auf eine Antwort beschränkt. Es ist eine ganz große Vielfalt da, warum ich glaube. Und es ist so, dass es den anderen bestimmt auch so ging. Man hat es ja auch beim Stefan gemerkt, ne, dass so viele Dinge kamen, warum ich glaube, dass das ausgedrückt wird. Bei mir war ein Satz, der mir nicht mehr weggegangen ist, als ich über diese Kurzpredigt nachgedacht habe. Ein Satz, der sich immer wiederholt hat, war der Satz, warum ich glaube, weil ich weiß, an wen ich glaube. Ich weiß, an wen ich glaube, darum glaube ich. Gott selbst hat mich überzeugt. Und das fing schon an, als ich ein Kind war. Ich bin, als ich den Wechsel hatte vom Kindergarten in die Schule, habe ich einen Bibelvers bekommen. Und es war so, dass ich ungefähr mit 8 Jahren, 2., 3. Klasse, abends ganz oft Angst hatte, weil ich nachts schlecht geträumt hatte. Ich habe oft geträumt von brennenden Häusern, von vertrauten Umgebungen, die ich hatte, die haben gebrannt. Und als Kind, das ist schlimm, wenn man so Angstträume hat. Und meine Lösung war damals als 8-jähriges Mädchen, dass ich mich abends vor mein Bett gekniet habe und dass ich diesen einen Bibelvers, den mir meine Erzieherin damals mitgegeben hat in die Schule, diesen einen Bibelvers gebetet habe. Jeden Abend diesen einen Vers. Hier seht ihr das Bild, das ich geschenkt bekommen habe. Es ist ich habe rumgerechnet, 34 Jahre, 44 Jahre alt. Jetzt habe ich mich aber jünger gemacht. 44 Jahre alt. Und der Bibelvers hieß, bewahre mich Gott, denn ich traue auf dich. Und danach, nachdem ich diesen Vers gebetet habe, habe ich weiter auf dem Boden gekniet und habe das Vaterunser gebetet. Und das habe ich weiß nicht wie lange gemacht. Und das hat mich getröstet. Und ich habe als Kind Gott erlebt. Gott ist bei mir. Ich weiß, an wen ich glaube. Tja, und heute, jetzt sind wir dann 44 Jahre oder ja später. Warum glaube ich heute? Weil ich weiß, an wen ich glaube. Weil ich Gott in seiner Schönheit entdecke. In der Natur. Und in der Natur, das ist nur ein Beispiel, wo ich Gott entdecke. Ihr habt ganz viel gehört, wo Gott entdeckt wird heute schon. Und ich entdecke Gott jetzt gerade auch im April. Es ist ja absolut herrlich, wie groß, wie gigantisch Gott ist, wie sich alles entfaltet, wie alles wächst, wie komplex die Zusammenhänge sind. Und ich habe euch einen Bibelvers mitgebracht. Das Leben, das entsteht nicht einfach so. Es hat nicht Pling gemacht. Es gab keine Billionen von Zufällen. Es ist ein ganz geniales Gehirn dahinter. Es ist Gottes Gehirn, der das alles geschaffen hat. Und im Römerbrief schreibt der Paulus, seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung. Könnt ihr euch vorstellen, dass mich ein Ei dazu gebracht hat, Gott anzubeten? Wir haben heute im Lobpreis die Lieder gesungen. Ich habe gedacht, das gibt's nicht. Das drückt so dermaßen aus, was ich euch von Herzen weitergeben möchte. Warum ich glaube, weil ich weiß, an wen ich glaube. Es hat mich ein Ei, genau genommen waren es 16 Eier, haben mich zur Anbetung Gottes geführt. Und zwar war es so, dass ich bin Erzieherin, aber arbeite hier in einer Kindertagesstätte in Kempen. Wir hatten ein Projekt, der Naturschutzbund kam vorbei und sagte, wir haben hier verschiedene Sachen anzubieten. Und unter anderem war eine Geschichte, die kam erst einen Tag vorher rein, bevor diese Besprechung war, dass ein Herr vom NABU anbot, uns eine Brutmaschine auszuleihen. Und ich saß in dieser Besprechung und sagte, ja, das möchte ich gern mal ausprobieren. Mit den Kindern erleben, wie entsteht Leben, dabei zuzugucken. Und dann war es so, dass wir diese Brutmaschine bekamen vom Kindergarten. Ich wurde eingewiesen, ich habe Blätter mit Informationen bekommen. Ich habe mit meiner Freundin telefoniert, ich habe mich schlau gemacht. Und irgendwann an einem Donnerstag stand dann diese Brutmaschine bei uns in der Einrichtung. Der Herr, der sie mir brachte, sagte, also das ist jetzt so eine Premiere, wir haben das auch noch nie gemacht, Sie benutzen die jetzt dann das erste Mal, ungefähr so kurz vorm Schlüpfen müssen Sie dann das und das rausmachen und das Gitter reinlegen. Dann ging's los. Ich hatte gelesen, man muss die Luftfeuchtigkeit beachten. Die darf nicht zu hoch sein, die darf nicht zu niedrig sein, sonst gibt's verklebte Küken oder die sind zu groß, die sind zu klein. Man muss die richtige Bruttemperatur haben. Die muss haargenau eingestellt werden. Das darf nicht mehr verändert werden. Jeden Tag muss man den Deckel hochheben, denn die Henne, die geht ja auch irgendwann mal was fressen oder so. Jeden Tag mindestens 10 Minuten lüften. All das. Und ich dachte, uiuiuiuiui. Es war ein Donnerstag, als dieser Herr uns die Brutmaschine gebracht hat. Die Brutmaschine stand im Kindergarten. 16 Eier hatte er uns mitgebracht. Er hatte extra seinen Hahn, der nicht mit den einen Hennen verwandt ist, mit den anderen Hennen zusammengelassen übers ganze Wochenende. Ich hatte keine Ahnung, sind diese Eier befruchtet, er auch nicht. Die standen da. Und es war so, dass wir an dem Abend hier Gebetsabend hatten. Und wir haben Gott gepriesen und ich habe gesagt, Gott, ich habe so unwahrscheinlich Respekt vor dieser Sache. Leben entsteht nicht einfach so. Du bist so genial. Du hast dir das mit den Hühnern so gut ausgedacht, was die an Wärme haben, an Luftfeuchtigkeit, an alles richtig. Du bist so groß, Gott. Und das Ei hat mich dazu gebracht, Gott zu preisen, weil Gott so komplex und so genial ist. Ja, und dann war es so, 21 Tage, ich habe gute Anweisungen bekommen und ich bin unwahrscheinlich dankbar, dass ich beten konnte, weil Gott hat sich die kleinen Küken ausgedacht. Also habe ich immer wieder gebetet. Ich glaube, so gesegnete Hühner gibt's auf der ganzen Welt nicht. Es war auch echt was Besonderes. Die Eier, die mussten auch umgelegt werden. Also ich hatte die auch echt in der Hand und ich habe nicht gewusst, wird was passieren oder nicht. Ich habe gehört von einer Kollegin, da war das Schlupfergebnis 10%. Ich habe gehört von meiner Freundin, das Schlupfergebnis war 50%. Ich wusste von einer Schule, habe ich erst später gehört, da war nichts. Kein einziges Küken ist geschlüpft, als die das gemacht haben. Und ich habe jedes Mal gebetet und habe gesagt, Gott, ich habe keine Ahnung, ob Leben entsteht. Du bist der Gott des Lebens. Es ist ein Wunder. Jedes Küken, alles Leben ist ein Wunder. Ja, und das Ergebnis war dann, 21 Tage später, Kolleginnen von mir standen dabei und sahen, wie ein Ei sich öffnete. Und es war dann nicht nur ein Ei, es waren mehrere Eier und insgesamt waren es 12 Küken von 16 Eiern. Ein Ei war gar nicht befruchtet und es ist ein Wunder, es sind 75% Schlupfergebnis. Und ich möchte einfach nur Gottes Größe preisen über dieser Geschichte, über dem, was er getan hat. Ich erlebe Gott so in meinem Alltag. Es war für mich auch ganz persönlich, so seine Größe immer wieder zu erleben. Und Gott ist persönlich, Gott spricht, Gott tröstet und Gott ist bei mir im Sturm. Dieser geniale Gott. Ich weiß, an wen ich glaube. Mein Vater ist vor 25 Jahren gestorben, am 18. April. Und mein Vater hat mir eins seiner Lieblingslieder weitervererbt. Und dieses Lied kam mir in den Kopf, als es um diese Frage ging oder um diese Aussage, warum ich glaube. In diesem Lied geht es darum, dass ich vieles nicht weiß und nicht verstehe. Auch im Glauben nicht. Ich kann auch Gott nicht letztendlich komplett verstehen. Kann ich nicht. Ich bin ein Mensch. Manches ist ein Mysterium. Das Lied beginnt mit, ich weiß nicht, warum Gott gnädig ist. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, warum er mir vergibt. Ich weiß nicht, warum er mich liebt. Und der Refrain von dem Lied heißt, doch ich weiß, an wen ich glaube. Und seiner Hand kann mich nichts entreißen. Warum ich glaube, oder anders formuliert, warum ich vertraue? Weil ich weiß, an wen ich glaube. Ich selber kenne von Gott nur einen Bruchteil. Aber allein dieser Bruchteil, der überwältigt mich. Um zu wissen, wie eine Schokolade schmeckt, müsst ihr nicht die ganzen 100 Gramm essen. Es reicht, wenn ihr ein Stückchen probiert. Und ich glaube, dass Gott sich freut, wenn wir ihn suchen, wenn wir ihn entdecken wollen. Probier ein Stückchen von Gott und du wirst begeistert sein.